Leise war gestern, der Time for Metal Podcast.
Ein ganz erfrischendes Moin Moin und guten Tag zu einer neuen Folge Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ich bin der Flo und habe wieder die Pia an meiner Seite, plus eins, würde ich behaupten.
Hallo Flo, plus eins ist mein Baby, das gerade eingeschlafen ist, erfreulicherweise. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ansonsten seid ihr es ja von mir inzwischen gewohnt, dass man mal ein bisschen Wagen im Hintergrund hört.
Ja, ich habe hier bei mir im schönen Harz neulich direkt mal eine Band verhaftet und für den Podcast eingeladen. Und die haben wir heute zu Gast, oder zwei von dieser Band, und zwar Raphael und Lea, die Gitarristen von Fool the Masses. Hi.
Ja, hallo.
Hallo.
Sag mal, Industrial Metalcore. Raphael, was ist denn das?
Ja, was ist denn das? Das ist eine gute Frage. Als wir damals die Band gegründet haben, hatten wir...
Wann war das?
Das war 2020, da haben wir die Band gegründet. Mhm. 2021 kam dann die erste EP raus, und in dieser Zeit, wo wir dann die ersten Songs geschrieben haben, haben wir tatsächlich keinen Drummer gehabt und haben uns überlegt, dass wir das auch weiterhin so machen wollen, und haben nämlich alle Sounds, die irgendwie Percussion oder Drums oder irgendwelche Taktinstrumente sind, von unserem DJ gemacht. Also wir haben quasi keinen Drummer, sondern einen DJ, was auch oft so ein bisschen verwirrend ist für manche Leute auf der Bühne.
Du sprichst den Elefanten im Raum direkt an, genau.
Ja. Nee, so ist das quasi zustande gekommen, dass wir den Metalcore oder den Metal, den wir sowieso alle lieben und machen und immer gemacht haben, verbunden haben mit ein bisschen elektronischer Musik. Und so ist dann der Industrial Metalcore entstanden. Und ja, genau, so ist quasi die Story dazu.
Bei der Liebe für den Metalcore seid ihr in unserem Podcast genau richtig. Also Kai, der heute nicht dabei ist, und Pia und ich sind da voll dabei.
Sehr gut.
Ja, ich würde sagen, zum Warmwerden spielen wir einfach erstmal direkt eine Runde Themenroulette. Die Zuhörenden unseres Podcasts wissen natürlich, was jetzt kommt. Aber ich erkläre es trotzdem gerne nochmal, weil ihr auch neu dabei seid und zum ersten Mal Gäste in unserem Podcast seid. Wir bekommen gleich von dem abwesenden Kai per Sprachnachricht ein zufallsgeneriertes Thema reingespielt. Und darüber können wir dann 10 Minuten exakt quatschen. Und 10 Minuten werden hart weggecuttet im Satz auch. Und ja, wir gucken mal, was der Kai uns da für ein Thema parat gelegt hat.
Alles klar.
Das erste Thema für diese Themenroulette-Runde lautet Dinge, die man früher so gemacht hat, sie aber heute ganz anders machen würde.
Zum Beispiel einen Drummer haben. Ich starte den Timer, und als unsere Gäste dürft ihr gerne starten.
Boah, das ist natürlich ziemlich vage gehalten, sag ich mal. Da gibt's ja 1000 Sachen, die man früher wahrscheinlich anders gemacht hat. Und wenn es nur das Telefonieren ist. wir leben heutzutage in einer ganz anderen Zeit, als wir es vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren noch gemacht haben. Wenn ich es jetzt mal auf die Musik beziehen würde, würde ich sagen, vor allen Dingen, die Produktion hat sich ja ziemlich stark verändert seitdem. Mhm. Wir haben ja alles analog. Heute findet man ja auf der Bühne keinen richtigen Amp mehr, sag ich mal. Ist ja alles nur noch digital, was ja auch Vorteile hat natürlich. Ja, das wäre jetzt das Erste, was mir einfällt. Ne?
Ja, also was man noch ergänzen kann, ist das, was wir gerade auch schon gesagt haben. Wir haben in der Band keinen Schlagzeuger. Bei uns läuft das auch alles digital ab. Und ja, zu dem Equipment auf der Bühne mit den Amps. Wir benutzen da beispielsweise Camper. Genau, also das sind alles Vorteile, die man heute auf jeden Fall nutzen kann.
Ja, nicht mehr so.
Ja, auf jeden Fall.
Oder auch Sprachnachrichten fallen mir da spontan ein. Ich habe es ja gerade per Sprachnachricht abgespielt. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich es irgendwo gelesen habe. Ich glaube, irgendwer hat das mal getwittert, als es noch Twitter hieß, dass er oder sie Jugendliche im Bus irgendwie gehört hat, wie sie gesagt haben, hey, stell dir mal vor, wir könnten die Sprachnachricht direkt hören, während der andere sie einspricht. Wie krass wäre das denn? Hallo, wir sind bei der Funktion des Telefonierens erneut angekommen.
Ja, viel getan seitdem, auf jeden Fall.
Also um das nochmal mit den Amps auf den Punkt zu bringen, definitiv rückenfreundlicher für euch Musiker, bevor man so ein 120 Kilo Marshall-Stack durch die Gegend karrt,
ja,
hat man dann alles in der Jackentasche so ungefähr.
Ja, ich kenne das so von früher, als ich früher Musik gemacht habe. Ich habe so vor 15 Jahren angefangen oder fast 20, nee, nicht ganz, fast doch 20 Jahre fast. Da habe ich auch noch meine 4x12er geschleppt mit Topteil drauf, da war das Auto voll. Heute ist es das kleine Fußpedal, was man heute gegen schleppt, und dann ist gut. Ne? Also hat sich alles so ein bisschen verkleinert, was ja auch ganz gut ist eigentlich.
Ja. Oder was ihr auch hättet machen können, mit einem Backing-Track arbeiten in dem Fall. Ne? Das ist ja auch
Ja, das ist ja bei uns sowieso ein bisschen anders, weil wir auch einen Live-DJ auf der Bühne haben. Der macht ja auch viele Sounds dann auch live. Die natürlich teilweise vom Band, aber größtenteils spielt er auch tatsächlich dann die Sachen live auf der Bühne mit irgendwelchen Drumpads und Keyboards und keine Ahnung, ich bin Gitarrist. aber viel davon ist natürlich auch nicht so groß wie ein Schlagzeug, ne?
Ja. Pia, wenn du an Konzerte denkst, was hat sich verändert in den letzten 20 Jahren, die du vielleicht auf Konzerte gehst?
Ich habe mich verändert.
Was machst du denn anders?
Ich bin jetzt wesentlich weniger betrunken und nicht mehr ganz vorne im Pit dabei, was jetzt so den vergangenen Jahren eher der Tatsache geschuldet ist, dass ich entweder schwanger war oder meine Kinder gestillt habe, also natürlich nicht direkt auf dem Konzert, aber trotzdem ist man ja dann körperlich ein bisschen eingeschränkt dadurch. Und deshalb gucke ich mir Konzerte jetzt meistens vom Soundmischer Turm oder Pult oder wie auch immer. Also, ne, stehe ich da so in der Nähe, weil da der Sound am besten ist. Insofern hat sich das so für mich bei Konzerten am meisten verändert. Und die Musikrichtung, vorher war es Death Metal und Melodic Death Metal und jetzt ist es eher Metalcore.
Hat auch den Vorteil, dass du gleich dem Mixer auf die Finger hauen kannst, wenn er Mist baut.
Genau, aber das lasse ich lieber, nachher verrutscht dann irgendwas ganz krass. Was hat sich denn bei dir verändert in 20 Jahren Konzert?
Was ganz, ganz Positives, was ich ganz, ganz leidvoll erfahren musste. Damals war alles laut und es musste auch laut sein. Das heißt, ich bin ganze Zeit lang ohne Gehörschutz zu Konzerten gegangen. Und Hauptsache, es hat gedröhnt im Kopf und man ist mit einem Piepen eingeschlafen und möglicherweise auch wieder aufgewacht. War ja total cool. Heavy Metal musste halt laut sein. Bis ich dann mal vor einigen Jahren ein Knalltrauma erlitten habe und mir überlegt habe, ich müsste mir vielleicht doch mal irgendwas in die Ohren ballern. Einen vernünftigen Gehörschutz, also nicht irgendwie simples Oropax, sondern irgendwas, was auch Dezibelfilter mit drin hat. Und spätestens seitdem ich auch im Fotogramm ab und zu mal zu finden bin, hat man einfach gar keine andere Wahl. Also da vorne ohne Gehörschutz rumzulaufen, wäre Selbstmord.
Team Gehörschutz hier schon seit ewig, aber Team Headbang auch weniger Nackenschmerzen.
Wie ist das bei euch beiden? Jetzt mal nicht von der Bühne runter gesehen, sondern vor der Bühne. Hat sich da für euch was verändert, so als Fans?
Nee, also nicht wirklich. Nach wie vor im Pit. Bin noch immer fit genug, glaube ich, um da mitzumischen, würde ich behaupten. Ansonsten hat sich vielleicht der Bierkonsum ein bisschen reduziert auf Konzerten. Ansonsten hat sich da eigentlich viel geändert. Ja, also immer noch vorne dabei, ne?
Sehr gut.
Irgendwer muss den Part ja übernehmen, wenn wir alten Säcke da hinten rumstehen.
Genau.
Ja, vor allem auch das Thema Gehörschutz ist total wichtig, finde ich. Weil gerade auch als Musiker muss man wirklich gucken, dass das irgendwie alles noch weiterhin erhalten bleibt. Und man hat so viele Altrocker irgendwie, die darüber dann klagen und sagen, macht das bloß, guckt bloß, dass ihr irgendwie euer Gehör schützt. Und dass das als Musiker weiterhin dann noch... ja, dass man das alles noch gut hören kann, was man auch selber macht. Ja, ja, auch mit Headbang jetzt so eine Sache. Ich habe da tatsächlich noch keine Technik wirklich, dass man, wenn man vom Konzert kommt, dass man hinterher irgendwie keine Schmerzen im Nacken hat. Also ja, aber auf jeden Fall auch immer beim Konzert mit dabei dann und das volle Programm.
Eine richtige Technik gibt's da nicht, aber ich weiß nicht, ob ihr alle den Sänger von Cannibal Corpse kennt. Der ist halb Mensch, halb Nacken. Ich glaube, das hilft.
Ja.
Stimmt. Das ist wahrscheinlich sieht auch deswegen so aus. Weil er,
das Freundin von mir aus der Jugend hat immer ihre Haare trocken gebankt. Dadurch hast du dann halt eine krasse Nackenmuskulatur.
Sehr praktisch, ja.
Ich glaube, das, was sich am meisten verändert hat, ist eigentlich ganz klar der Musikkonsum, wie man Musik konsumiert. Also ich denke mal, Ich weiß nicht, spreche jetzt einfach mal für die ganze Runde hier. Alle werden von uns in irgendeiner Form Streaming nutzen, selbst wenn man noch CDs oder sogar Platten zu Hause stehen hat, aber an Streaming kommt man nicht vorbei, oder?
Wie seht ihr beiden das? Streaming streng
genommen, ne? YouTube zum Beispiel, wie seht ihr beiden das?
Ja, das ist so. Das merken wir als Musiker auch selber natürlich, wie jetzt unsere Fans auch die Musik konsumieren. Das ist tatsächlich größtenteils Streaming. Wenn wir ein Album machen, gibt's natürlich auch eine CD. Das ist ja auch immer so ein cooles Ding, was man sich in den Schrank stellen kann und was man irgendwie dann auch, was einen Sammlerwert dann auch, einen persönlichen Wert für Leute auch dann hat, sag ich mal. Ich denke aber, die meisten Leute konsumieren Musik über Streaming oder YouTube oder ähnliches. Ich persönlich auch. Ich habe zwar noch CDs, aber größtenteils ist es auch bei mir Streaming. Und was ich auch gemerkt habe, oder wo ich zumindest glaube, dass es so ist, viele wünschen sich so ein bisschen die Schallplatte zurück, habe ich das Gefühl in letzter Zeit. Also Schallplatten sind zumindest oft angefragt, sage ich mal. Ne?
So. Ja, ja, auf jeden Fall. Also der Trend geht ganz klar halt auch wieder so ein bisschen zur Schallplatte, so Liebhaber, die da gerne dann auch was im Regal stehen haben. Und ich persönlich bin halt auch noch ein Riesenfan von der CD, obwohl ich halt auch Streaming-Plattformen nutze. Aber ist halt irgendwie schön, wenn man schon irgendwie eine CD oder so in der Hand hat dann.
Ja. Was auch noch cool ist, ist, es hat sich ja auch so ein bisschen die Audiokomponente mit der visuellen Komponente vermischt. Es gibt ja zu vielen Songs immer auch ein Musikvideo dazu. Wir sind ja auch ein riesen Fan von. Also mittlerweile, wir haben, glaube ich, 7 Musikvideos oder so zu den ganzen Songs, die wir gemacht haben. Ich finde das einfach schön, wenn man diese beiden Reize so ein bisschen kombinieren kann und auch was sieht, ne, wenn man was hört. Das finde ich halt eigentlich auch einen ziemlichen Vorteil von der digitalen Welt, wo wir jetzt sind.
Also Vinyl seid ihr bei mir definitiv an der richtigen Adresse. Ich glaube, mein Vinylbestand hat mittlerweile die CDs überholt. Vermute ich mal, einfach weil es noch ein bisschen cooler ist. Das Cover, wo sich ja auch wirklich jemand sehr, sehr viel Mühe gegeben hat, wenn es nicht gerade einfach simpel KI generiert ist, sondern wirklich ein Künstler dahinter steckt. Man hat richtig was davon. Und naja, ich habe hier Platten stehen, die sind aus Ende der 60er und laufen halt wie eine 1. Also ich weiß nicht, ob man das von jedem physischen Medium behaupten kann, dass das nach so vielen Jahren immer noch läuft. Nee, inklusive des Gerätes. Das Gerät ist auch von 1973, was das abspielt.
Ja. Nee, schon richtig. Also Platten haben schon ihre Daseinsberechtigung und deswegen kommen die vielleicht auch so ein bisschen zurück.
Du hast gerade den nächsten Punkt galant gestriffen mit KI.
Oh Gott.
Spielt das für euch schon eine Rolle? Habt ihr das schon irgendwie genutzt?
Also KI verstehe ich nur so halb. Also ich weiß, dass man da Sachen eingibt und dann kommt irgendwie eine Antwort raus, die irgendwie menschlich ist oder wie auch immer. Aber wir haben tatsächlich mal zu einer Single von uns, Shallow Skin heißt die, das Single-Cover dafür mit einer KI zusammen generiert. Oder zumindest so Drafts dafür gemacht oder so, oder ne, so ein bisschen rumgespielt. Aber sonst musikalisch spielt das, glaube ich, noch keine große Rolle. Also Musik ist immer noch Kunst und denke nicht, dass das von der KI in nächster Zeit übernommen wird. Ja.
Ja, finde ich tatsächlich auch ein bisschen schwierig, im künstlerischen Bereich mit KI zu arbeiten. Ich meine, das ist irgendwie Fluch und Segen zugleich ein bisschen. Also ist, man kann sich davon inspirieren lassen.
Leider schon vorbei die Zeit.
Okay.
Das war ein harter Cut.
Manchmal kriegen wir es ganz smooth hin, aber dieses Mal.
Nee, dieses Mal leider gar nicht. Aber weg von der KI hin zum Menschen, und zwar zu den Menschen in eurer Band. Ihr könnt mich immer gerne unterbrechen, wenn ich Quatsch erzähle. Ihr habt bisher ein Album auf dem Markt mit Welcome to the Big Seven und wollt jetzt demnächst euer zweites Album rausbringen. Ist das richtig?
Das ist korrekt. Zu dem Album gesellt sich noch unsere erste EP. Das war eine kleine CD mit 5 Tracks, wo wir gestartet haben mit. Dann kam Welcome to the Big Seven letztes Jahr raus. Und dieses Jahr gibt's dann das zweite Album mit It's All Lost, was im Juni erscheinen wird.
Eure Band ist ja noch gar nicht so wahnsinnig lange dabei und natürlich auch direkt in so eine Pandemiezeit reingeboren. Mhm. Was hat sich denn jetzt schon so alles verändert? Also von den, ich sag jetzt einfach mal vom ersten Song, den ihr zusammen aufgenommen habt, bis heute.
Eine Menge. Als wir damals angefangen haben, das war so Richtung Ende von der Pandemie, da haben wir halt die Zeit genutzt, um unseren Sound zu finden, um Songs zu schreiben, um so ein bisschen zu entwickeln, was wir machen möchten, und haben dann quasi mit Ende der Pandemie auch gestartet mit den Live-Konzerten wieder. Das hat eigentlich ganz gut gepasst. Es hat sich seitdem geändert, dass wir unseren Sänger gewechselt haben. Wir hatten damals angefangen noch mit einem anderen Frontmann, was aber leider nicht so langfristig funktioniert hat aus verschiedenen Gründen. Haben uns dann fürs Album, fürs Neue jetzt auch einen neuen Sänger geschnappt, den Niklas, mit dem wir jetzt gerade unterwegs sind. Genau, das hat sich verändert. Und wie du sagtest, kurze Zeit, das wird mir auch immer wieder bewusst und immer wieder klar, wenn ich andere Künstler auch sehe. Wir haben jetzt das Jahr 2024 und wir haben quasi vor 3 Jahren erst gestartet mit der Band und sind jetzt mit dem zweiten Album am Start. Das ist schon schnell, finde ich.
Definitiv, zumal ich so das Gefühl habe, die Pandemie ist so ein Jahr oder sowas und es sind aber eigentlich 3 zusammengefasst. weil halt so wenig doch dann irgendwie passiert ist, viele Alben nicht veröffentlicht wurden, um eben dann eine Tour damit fahren zu können und so weiter und dann da so viele Releases rauszubringen.
Ganz eigene ist Zeitrechnung. Schon also ich sage immer, es ist so ein bisschen verschwommen in meinem Kopf, diese Zeit irgendwie. Kann man das gar nicht so zusammenfassen wie normale Jahre, die so hintereinander weggegangen sind.
Ja, das stimmt.
Euer Album It's All Lost kommt am 7.6. Was kann man denn da so erwarten als Hörer?
Ja, also erstmal haben wir versucht, mit dem Album die jetzige Zeit ein bisschen wieder zu spiegeln, was auf der Welt jetzt gerade passiert, was los ist. Ja, das Ganze hat so ein bisschen so einen postapokalyptischen Einfluss. Wir reden halt viel über aktuelle Themen und halt auch über, ja, Sachen wie, ja, Tod. Worüber reden wir noch? Wir reden über Krieg,
Auf der Welt, ja, über Zerstörung an sich.
Genau, über halt auch den Menschen an sich, wie das halt auch alles in der Zukunft weitergehen wird.
Vielleicht.
Vielleicht oder auch nicht.
Hoffentlich nicht.
Genau, also ist halt auch wirklich gesellschaftskritisch.
Was sind denn eure Einflüsse da? Das klingt jetzt sehr punkig, sehr punkrockig.
Du meinst, das Thema klingt punkrockig?
Genau.
Glaube ich, alle wenig mit Punk zu tun gehabt bis jetzt. Ich zumindest. Ich glaube, der Rest auch nicht so richtig. Nee. Aber die Einflüsse sind auf jeden Fall die aktuellen Geschehnisse. Und einfach, wenn man jetzt mal die Medien verfolgt, sind ja nur noch negative Themen. Es ist ja echt schwierig, mal irgendwie Robbenbaby im Zoo geboren oder sowas zu finden in den Medien. Es ist ja immer nur Krieg hier und Zerstörung da. Und weiß ich nicht, ne? Deswegen haben wir uns mit dem Album gedacht, wir wollen das Ganze mal so ein bisschen ins Extreme bringen. Und wenn das mit der Entwicklung so weitergeht, dann würde es halt wahrscheinlich in diese Richtung gehen, ne? In dem Album geht es halt darum, was wäre denn, wenn die Menschheit sich mal endlich zerstören würde? So, wie geht's denn dann weiter? Und das ist halt das, was wir mit dem Album so ein bisschen mal visionärsmäßig darstellen wollten, sag ich mal, ne? Genau.
Gibt es denn rein vom musikalischen Standpunkt her Bands, Gitarristen in eurem Fall, an denen man sich so ein bisschen entlanghangeln kann? Das ist jetzt einfach für die Zuhörenden, die euch natürlich noch gar nicht kennen. Also was kann man da so in den Raum schmeißen? Was hat euch da so beeinflusst in den ersten Jahren des Schreibens?
Ja, also das ist immer so ein bisschen schwierig tatsächlich.
Ja.
Also es sind sehr, sehr viele Einflüsse, die irgendwie zusammengekommen sind. Halt auch das, was wir damals gemacht haben. Wir kommen halt auch aus unterschiedlichen Bereichen, halt auch mit unserem DJ. Und ich habe damals halt auch viel Rockmusik gemacht. Was hast du gemacht?
Ich hab ganz früher mal Popmusik gemacht.
Genau. Also es sind unglaublich viele Einflüsse, die wir haben. Ja, jetzt Bands, die uns beeinflusst hätten, ist schwierig.
Ja, die Frage kommt tatsächlich öfter. Und es fällt uns immer ultra schwer, so ein bisschen zu beschreiben, was wir für Einflüsse haben, weil es einfach so viele sind. Du musst mal überlegen, wenn du 20 Jahre lang Musik konsumierst, wie viele Einflüsse du dann hast, das kannst du ja gar nicht an einem Tag erzählen. Aber wenn ich jetzt mal wirklich, ihr wollt es jetzt wissen, ne?
Nur wenn du es runterbrechen kannst.
Also was ich auf jeden Fall jetzt rein von Gitarristensicht einen riesengroßen Einfluss finde, ist Mark Tremonti von Alter Bridge. Einer der geilsten Gitarristen finde ich auf jeden Fall. Ich bin totaler Fan von Matthias Eklund, der ist relativ unbekannt. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt.
Ich habe gerade an einen anderen Eklund gedacht.
Ja, Eklunds gibt es viele im Metal, glaube ich.
Ich weiß nicht mehr, Free Kitchener ist eine Band. Crazy Sounds mit Tremolo und so. Das sind auf jeden Fall zwei Gitarristen, die ich sehr bewundere und die ich sehr feiere. Ja. Weiß nicht, was willst du sagen? Oh. Michael Thomas, ne?
Ja, also ich könnte das jetzt überhaupt gar nicht auf eine Person oder auf ein paar Personen tatsächlich festmachen, weil das sind so unglaublich viele Bands und Einzelmusiker, die mich irgendwo beeinflusst haben. Ja. Kann ich jetzt gar nicht so ausmachen, tatsächlich.
Ja. Starten wir noch mal an einem ganz anderen Punkt. Jetzt müsst ihr ganz weit zurückgehen in eurem Gedächtnis. Es gibt dieses eine Album meistens oder diese eine Band, die einen so in die härtere Richtung so ein bisschen reingeschubst hat. Kennt ihr die noch?
Ja, tatsächlich. Also, soll ich mal anfangen? Ja. Also, bei mir ist das ganz klar Metallica. Also,
Klassiker.
Genau. Ich bin damals mit der Musik groß geworden. Meine Eltern haben das immer gehört. Also ich bin, wie gesagt, mit den CDs Load, Reload, St. Anger bin ich groß geworden tatsächlich. Und das lief immer zu Hause. Und irgendwann war das auch so, ja, das hat sich dann irgendwie gefügt, weil dann habe ich angefangen, Gitarre zu spielen und
okay. Raphael? Bei mir würde ich sagen, ist es auf jeden Fall Linkin Park, Hybrid Theory. Und auch Slipknot war, glaube ich, eine der ersten sehr härteren Bands, die ich gehört habe. Ja.
Auch schon fast der Klassiker, ja, in ja. dem Bereich.
Ja, da waren sie alle.
Was ist das denn bei dir, Flo?
Bei mir war es tatsächlich das allererste harte Album, was ich jemals besessen habe, war die Walls of Jericho von Halloween, also das erste Halloween-Album. Also direkt mit dem Power-Metal-Bereich und so angefangen. Und bei dir? Jetzt wollen wir es auch wissen.
Meine Eltern haben tatsächlich viel Pudis gehört und Torfrock und sowas, also das ist wahrscheinlich so die Basis. Und dann muss ich gestehen, ich bin nicht Team Linkin Park, sondern Team Papa Roach, also das Infest-Album damals war so das erste härtere Album für mich.
War es entweder oder damals, ich weiß nicht mehr. Papa Roach fand ich auch gut.
Nicht zwangsläufig.
Nochmal zurück zu den aktuellen Geschehnissen in eurer Band. Was passiert jetzt noch bis zum Album-Release im Juli? Ich habe hier gesehen, hier taucht jetzt gerade zum Tag des Aufnahmedatums am 26. März ein YouTube-Video auf, was demnächst rauskommt. Könnt ihr dazu schon was sagen? Black Soul?
Genau, wir sind mittendrin in der Album-Release-Phase quasi. Wir haben jetzt im letzten Monat die erste Single vom Album rausgebracht. Das war der Song Dream Talker, auch mit Video natürlich, was es auf YouTube gibt. Jetzt kommt als nächstes Black Soul raus. Das ist eine Metal-Ballade eigentlich, also ein sehr ruhiger Song. Und dann wird es noch eine dritte Single geben, mit der dann auch das Album zusammen rauskommt. Wir sind halt gerade mitten in der Release-Phase, wo wir alle paar Wochen einen Song auch rausbringen, so um schon mal so ein bisschen auch einen Vorgeschmack auf das Album zu geben. Das ist das eine, was passiert. Zum anderen sind wir aber auch gerade mitten in der Tour. Also wir haben jetzt noch, ich glaube, 6 Konzerte oder sowas, die noch ausstehen, bis das Album kommt. Wir versuchen immer beides unter einen Hut zu kriegen. Ne? Oft ist ja so, dass Bands entweder im Studio sind oder auf Tour. Wir machen einfach beides.
Naja, klar, ihr seid ja am Anfang eurer Karriere, ihr müsst alles nutzen, richtig?
Genau.
Alles, was geht. Ja, also wenn von Pias Seite aus jetzt keine Fragen mehr sind, dann würde ich einfach nochmal den Kai zu uns bitten.
Ach Flo, da brauchst du mich doch gar nicht bitten. Das zweite Thema für die heutige Themolet-Runde lautet: Was hat Metal mit Satanismus zu tun? Viel Spaß mit dem Thema.
Ganz dicke Spiel von Kai diesmal. Oh.
Richtig fröhliches Thema haben wir jetzt.
Ja. Wird gerne so vorgeworfen, ne? Dass da Metal, also Leute, die Metal hören, auch Satanismus betreiben. Aber ich glaube, wir könnten jetzt den Bogen zum ersten Thema schlagen, dürfen wir nicht mehr drüber reden. Aber das ist, glaube ich, eher so vor 20 Jahren so ein Ding gewesen, dass man da noch wirklich Leute mit schocken konnte mit: Ich höre Metal und bete den Teufel an oder halt auch nicht, wie auch immer. Also ich glaube, das ist so ein bisschen vorbei, würde ich jetzt mal behaupten, diese Connection.
Ja, total. Also ja, ich würde sagen, ist, glaube ich, heute überhaupt gar nicht mehr so aktuell, dass man das da irgendwie noch mit verknüpft, so großartig. Ja, also ich kann von mir selber sprechen. Ich habe Theologie studiert. Wurde damals oft irgendwie angesprochen, wie das dann überhaupt zusammenpasst, in einer Metalband zu sein und dann Theologie zu studieren und irgendwie.
Ich kenne deinen Feind, hahaha.
Ja, aber ich glaube auch generell jetzt so in der ganzen Musikszene ist da irgendwie auch in vielen Popsongs, wo irgendwie die jetzt rausgebracht wurden vor ein paar Jahren, wo irgendwie gesagt wurde, da ist irgendwie Satanismus ganz klar zu hören. Also ich glaube, das beschränkt sich jetzt tatsächlich überhaupt gar nicht auf den Metal-Bereich so wirklich generell. Halt damals Klischee gewesen.
Ja, da stimme ich auf jeden Fall bei euch allen mit ein. Das ist ein Thema, was in der Metal-Szene eigentlich gar nicht mehr groß ist. Ich habe mich allerdings als Jugendlicher damit ganz intensiv beschäftigt. Ich wollte dem Ganzen wirklich auf den Grund gehen. Also nicht, dass ich mich da irgendwie eingeschlossen gefühlt habe in diesen ganzen Satanismus-Kult, sondern einfach, ich wollte wissen, was steckt hinter so Leuten wie Varg Vikernes und so weiter. Also ich weiß nicht, wer von euch das Buch Lords of Chaos gelesen hat. Wer danach noch ruhig schlafen kann, wer an die Black-Metal-Szene der 90er er zurückdenkt, der hat irgendwie was falsch gemacht in seinem Leben, definitiv. Also ich habe damals wirklich auch Aleister Crowley und Levy und sowas gelesen, einfach weil ich wissen wollte, wie ist dieser satanistische Standpunkt überhaupt reingekommen in den Metal. Und man weiß natürlich ganz klar, viele haben das einfach nur, wie so oft im religiösen Bereich auch, als Ausrede benutzt, irgendwelche spannenden Sachen zu machen, wie irgendwelche Kirchen anzuzünden, wo man denkt, ja, okay, toll, das kannst du jetzt also damit rechtfertigen, sage ich jetzt einfach mal. Oder wollten viele natürlich damit rechtfertigen.
Ja, was ich noch ganz spannend finde, ist, was für viele Leute Satanismus eigentlich auch ist. Also Satanismus ist ja nicht zwangsläufig, dass ich den Teufel anbete, sondern Satanismus ist ja auch irgendwo so eine Gegenströmung zu, ich brauche einen Gott, der mir sagt, was ich tun soll und dem ich meine Sorgen erzählen kann und so, sondern im Satanismus sagt man eben, ich vertraue nicht auf Gott, ich vertraue auf mich selbst und dass das, was ich schaffen möchte, in mir drin ist. Also das, es gibt ja so eine satanistische Bibel und wenn man, die hat glaube ich 7 Gebote oder so, ich bin nicht so ganz sicher mehr, wie viel. Ich habe mir auf jeden Fall das mal durchgelesen und das ist nicht, dass man eben sagt, ich muss jetzt losgehen und irgendwelchen Fledermäusen Köpfe abbeißen oder was weiß ich, ne, meinen Nachbarn schlachten oder
genau, keine Ahnung. Also es geht das immer um den Gott und die Kraft in sich selbst. Genau, allerdings halt auch immer nicht mit der anderen Wange, die man hinhält, sondern immer mit Rache und Vernichtung im Gegenzug. Das wird leider auch sehr viel, gerade in dieser satanischen Bibel, ja, dargestellt, sage ich es jetzt einfach mal. Also es geht halt immer darum, was jemand mir antut, das tue ich ihm auch an und nicht jemandem zu vergeben.
Mhm. Ja, okay, so tief stecke ich nicht drin.
Hey, das ist auf jeden Fall mehr als ich so. Ich habe tatsächlich damit nie Berührungspunkte gehabt. Also für mich war alles, was Religion oder auch nicht, oder Satanismus oder wie man das auch dann den Gegenpol nennen möchte, war für mich nie ein Thema. Ich habe damit mich nie beschäftigt und war für mich auch nie so mit der Musik verbunden, sage ich mal. Ne? Also ich hatte immer nur den Fokus auf der Musik und jetzt nicht auf irgendwelche ja sozialpolitischen oder religiösen Sachen oder die damit halt zusammenhängen, sage ich mal. Ja, also da habe ich echt wenig Berührungspunkte mitgehabt in meiner Entwicklungszeit.
Ja. Wie würde denn unsere Theologin Satanismus definieren?
Ja. Oh, das ist ganz schwierig.
Bin gespannt.
Also es ist tatsächlich das, was ihr jetzt auch gerade gesagt habt, dass es eigentlich um die Person selber geht, dass man halt nicht jemanden braucht, der quasi für andere richtet, sondern dass man das vielleicht halt auch selber irgendwie auf sich bezieht, beziehungsweise dass man sein Leben halt auch selbst in die Hand nimmt. Das wurde halt wirklich alles teilweise halt auch falsch interpretiert, als das rauskam mit dem Satanismus, weil Leute halt auch überhaupt gar nicht wussten, was da wirklich dahinter steckt. Und einzelne Leute dann natürlich ein Bild davon abgegeben haben, was im Endeffekt auch überhaupt gar nicht so wirklich den wahren Inhalt wiedergespiegelt hat. Ne?
Also wie mit jeder Religion irgendwie.
Genau, im Endeffekt wie mit jeder Religion. Ich glaube auch gerade so Satanismus im Metal-Bereich ist halt auch darauf zurückzuführen, weil in den Texten, die man halt im Metal hat, das ist ja halt auch alles sehr kritisch und die Welt oder es wird ja auch alles dargestellt, auch teilweise wie es ist und es wird halt auch nicht beschönigt, so wie jetzt in der Popmusik halt vieles über positive Dinge gesprochen wird beziehungsweise besungen wird, ist halt auch im Metal-Bereich vieles ehrlich und spricht halt genau die Probleme an, die halt momentan existieren und vielleicht wird da so ein bisschen der Bogen dann zu dem negativen Satanistischen vielleicht irgendwie geschlagen. Ich kann mir das so vielleicht erklären, aber ja.
Ja, jetzt denn einfach so plakative Sachen wie umgedrehte Kreuze und so weiter, gerade im Metal-Bereich vorkam, wurde natürlich dieses Satanismus laut. Also ich muss da noch eine ganz kurze Story erzählen. Das erste Festival, auf dem ich jemals war, war das Blind Guardian Festival in Coburg. Ein ganz großartiges Festival mit vielen bekannten Bands neben Blind Guardian. Und das war so ein erzkatholisches Dorf da irgendwo in der Nähe von Coburg. Und als wir da dann einfach uns morgens was vom Bäcker holen wollten, da sind die Leute da wirklich mit Fackeln, hätte ich fast gesagt. Nee, sie hatten nur Plakate, die gegen uns wetterten, also gegen alle Metalheads, die da in den Ort eingefallen sind und haben gesagt, wir sind das pure Böse und wir müssen auch jetzt sofort wieder gehen. Sowas 2003 muss man sich vor Augen halten. Das war nicht irgendwann in den 70ern Krass. Oder in den 80ern, sondern 2003. Mhm. Also, dass man sich sowas überhaupt vorstellen kann, dass da jetzt alle, die da in Schwarz rumlaufen, irgendwie mit einem Satanskult oder so in Verbindung gebracht werden, das ist schon hart.
Ja, klingt krass. Ja. Habe ich so nie wahrgenommen. Ne?
Auf der anderen Seite freut sich der Pastor an Wacken immer, wenn Festival ist, weil dann seine Kirche voll wird. Es gibt ja auch die Strömung White Metal, die sich dann sehr positiv mit Gott und Kirche und so auseinandersetzt.
Ja, das ist tatsächlich auch ein Thema, was wir mal in unserer Musik versucht haben auszublenden. Wir haben für Black Soul jetzt die letzte Single, die rauskam, ein Musikvideo in der Kirche gedreht. Und das ganze Artwork ist auch so ein bisschen auf Kirche aufgebaut. Wir haben aber bewusst in keiner Szene ein Kreuz gezeigt oder sowas. Also wir haben das schon so gemacht, dass man das nicht auf eine religiöse Schiene bringt. Die Kulisse ist halt cool von der Kirche mit der großen Orgel. Darum ging es uns eigentlich, ja. Wir hatten jetzt aber nicht vor, damit irgendwie ein religiöses Statement zu setzen oder sowas. Da haben wir einfach nicht die Kompetenz, um mitzureden, würde ich sagen.
Also demnach geht es auch rein textlich nicht irgendwie um religiöse Themen?
Nein.
Nein, also wir haben das halt bewusst so gemacht, dass man sich denken kann im Endeffekt, wo dieses Video halt geshootet wurde, aber halt auch mit dem Text, dass da auch irgendwie Interpretationsmöglichkeiten sind. Und ja, das Kind halt, wie es heißt, nicht beim Namen nennt, ne? Also dass sich da jeder das drunter vorstellen kann, wenn er sich den Text durchliest oder wenn er es hört, was er halt möchte.
Ja. Devil May Care haben auch zu ihrer aktuellen EP ein Video in der Kirche gedreht. Und die haben das aber, also der Song heißt Guru, God is Dead, also die haben das auch konkret so mit thematisiert. Und dieses Video ist an sich total geil, weil der, also erstmal, dass sie so ein Metal-Konzert mehr oder weniger, also eine Performance in der Kirche abhalten, sieht schon mal cool aus. Und der Sänger trägt auch so eine Priesterpastoren, was weiß ich, Robe. Und ich nehme ihm das zu 100% ab. Wenn der in der Kirche vor mir stehen würde und sagen würde, hey, ich bin der Pastor, dann würde ich sagen, jo, moin. Also, ne? Und dann keift er aber die ganze Zeit in diesem Song rum. Und dieser Kontrast, das passt einfach so cool. Also es kommt so cool rüber. Und in dem Song sagen sie halt, dass kann man auf deren Instagram-Seite irgendwie ein Statement auch sehen, dass wenn die Menschen weiterhin in Gottes Namen bestimmte Dinge tun und das so durchsetzen, dann kotzt er im Strahl und deswegen ist Gott eigentlich tot, solange man das eben so macht. Also das ist so ein bisschen die Message dahinter. Wer mehr wissen möchte, am besten mal auf dem Instagram-Kanal von Devil May Care vorbeigucken.
Genau, das ist für mich auch immer der Nagel auf den Kopf. Also das, was ich als bin kein Musiker, aber wenn ich Musik machen würde und in Texten wiedergeben würde, immer nur diese Leute, die irgendwas im Namen irgendeiner Religion oder eines Gottes tun oder für sich beanspruchen und Leute töten wollen und was nicht alles dahinter steckt. Das ist eigentlich das Widerwärtigste, was es in diesem Zusammenhang gibt. Und ich würde nie jemanden seine Religion
das
abschlagen, egal in welchem.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Harter Cut,
so sind wir hier, genau. Super, dann dürfen wir über die beiden Themen jetzt eh nicht mehr sprechen, dann bleibt uns noch der Outro-Song, ne?
Genau, Pia muss wieder Werbung dafür machen, dass Bands sich selber bewerben, richtig?
Genau, ich finde es ja immer super, wenn Bands ihr eigene Songs nehmen. Ihr könnt natürlich auch alles andere nehmen, aber die Leute, die zuhören, wollen natürlich auch gerne wissen, wie ihr so klingt.
Dann machen wir es natürlich gerne. Erstmal danke, dass wir hier sein durften, hat uns sehr viel Spaß gemacht und als Outro-Song haben wir uns überlegt, würden wir gerne die erste Single aus unserem neuen Album nehmen, die nennt sich Dream Talker, die ist im Februar rausgekommen und die behandelt so ein bisschen das Thema Depression und wie man damit ein bisschen umgehen kann, sag ich mal. Und das ist halt für uns auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, deswegen würde ich auf jeden Fall auf den Song Dream Talker plädieren.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, wer
okay,
dann unseren Podcast verfolgt, der weiß natürlich, dass ich das Thema auf jeden Fall unterstütze und immer froh bin, wenn darüber in irgendeiner Form musikalisch oder auch durch Gespräche mitgeteilt wird, dass es halt ein wichtiges Thema ist. Sprecht darüber und ja, Dream Talker durfte ich schon live erleben. Geiles Ding.
Dankeschön.
Schön, dann gönnen wir uns das jetzt mal und vielen Dank, dass ihr hier Gäste bei uns bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast gewesen seid.
Wir bedanken uns.
Danke.
Danke, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.